Ich glaube, es war dann in der Bild-Zeitung, da hieß es dann auch verhaftet Dr. Gewalt als Aufruf in der Überschrift.
Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
Hi, ich bin Moritz.
Ich bin Bex.
Und das ist die letzte Folge Hohe Tiere.
Gott, jetzt ballerst du es aber richtig direkt raus.
Ja. Ich dachte, ich fange einfach direkt mit der schlechten Nachricht an, dann geht's ab jetzt einfach in der Folge nur noch bergauf.
Okay. Ich erinnere mich an eine Signal-Nachricht, wo du geschrieben hast, die vorerst letzte Folge.
Ja, vielleicht um uns unsere Hörerinnen und Hörer da kurz nochmal weiter vorne mitzunehmen. Uns haben ja in den letzten Wochen und Monaten einige Nachrichten erreicht von euch da draußen. Viele haben sich gefragt, wann es denn jetzt neue Folgen gibt oder wie es weitergeht. Und ehrlich gesagt wollten wir diese Folge schon eine ganze Weile aufnehmen, aber wir sind einfach nicht dazu gekommen, weil wir einfach andere Dinge zu tun hatten. Und irgendwann, als wir dann wieder und wieder nicht dazu gekommen sind, dann haben wir uns gedacht, so wie jetzt ist auf jeden Fall keine Lösung. Also vielleicht erstmal die vorerst letzte Folge aufnehmen. Und ehrlicherweise sind wir von vorerst letzte, dann irgendwann bei letzte Folge gelandet.
Also man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn wir irgendwann nochmal total viel Zeit und Lust haben auf den Podcast, dann frage ich dich als erstes. Aber Leben passiert. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir mit diesem Podcast auch nie Geld verdient haben. Also wir haben es auch nie versucht.
Ja.
Und wir haben beide ganz normale Jobs und irgendwie auch noch so ein Leben. Ja.
Also jeder, der selbst Podcast mal gemacht hat oder so, weiß, das ist einfach ein, vor allem, wenn man es als Hobby macht, ein sehr zeitaufwendiges Hobby ist.
Vor allem, wenn es kein Laber-Podcast ist, sondern einer, also ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber wir machen ja nicht Mikro auf und reden über unser Leben und haben nichts vorbereitet, sondern da steckt immer sehr viel Recherche mit drin. Danach gibt's dann was zu schneiden. Also es ist immer leider sehr viel mehr Arbeit, als es klingt. Ist ja auch gut, ihr sollt die Arbeit ja auch nicht hören im Podcast. Aber ja. Dafür ist dann einfach nicht mehr die Zeit, vor allem wenn man zwei Journalisten hat, die alles irgendwie doppelt und dreifach recherchieren wollen, sollen können. Und es ist jetzt nicht so, als würden wir sagen, juhu, endlich keine hohen Tiere mehr. Es hat uns schon, es tut schon auch weh.
Nee, ich glaube auch, das hängt damit zusammen, dass es jetzt schon eine Zeit in uns reifen musste, sage ich mal. Ja, das war jetzt so ein bisschen der Schnelldurchlauf durch die Gedanken, die wir beide uns in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Aber wir haben jetzt natürlich trotzdem noch eine komplette Folge für euch vorbereitet. Und zwar eine Folge noch einmal mit vier Tiergeschichten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Moritz, wir starten mit einer Frage. Was ist denn für dich das traditionelle Weihnachtsessen, was es bei euch immer gibt?
Boah.
Falls es das gibt.
Also beim Fleischessen in Teil der Familie ist es ganz und end. Also wir reden über Weihnachten und nicht über den 24.
Für mich ist es Weihnachten. Oh, ich wusste nicht, dass ihr jeden Tag ein eigenes Essen habt.
Nein, aber der 24. ist nicht Weihnachten.
Heiligabend.
Also am Heiligabend gibt's bei uns Würstchen und Kartoffelsalat.
Klassiker.
Fleischwürstchen und vegetarische Würstchen. Und am 25., 26. gibt's für die, die Fleisch essen, Ente und Gans in der Regel. Der Rest von uns macht sich eigentlich immer was anderes. Wir sind nicht so festgefahren auf ein Essen. Also wir hatten irgendwie schon von vegetarischer, veganer Ente bis über panierte Pilze ziemlich viel unterschiedliche Dinge dabei.
Oh geil, panierte Pilze.
Ah ja.
Was die Gans angeht, bist du oder ist deine Familie, weil du isst sie ja wahrscheinlich nicht, ist deine Familie ganz auf der Seite von Altkanzler Gerhard Schröder. Bei dem sollte es nämlich auch Gans geben zu Weihnachten. Und um diese Gans geht's heute in der Geschichte, im 5-Minuten-Tier. Wir reisen zurück ins Jahr 2000. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder wollte zu Weihnachten eine feine Gans verspeisen und hatte sie auch schon bestellt bei einem Mastbetrieb in Brandenburg. Und die Legende sagt, dass seine damals 9-jährige Tochter Clara interveniert hat und gesagt hat, sie findet das nicht schön, wenn dann so ein toter Vogel auf dem Weihnachtstisch steht. Allerdings hatte es schon zuvor von diversen Boulevardblättern einen Aufruf an Gerhard Schröder gegeben, den Vogel doch zu begnadigen. So nach amerikanischer Tradition. Da begnadigt ja der Präsident immer einen Truthahn zu Thanksgiving. Genau, und Schröder hat es dann gemacht. Warum wirklich werden wir nie erfahren. Und das Tier auf den Namen Doretta getauft, wurde dann begnadigt und Gerhard Schröder hat jedes Jahr auch einen Scheck zu dem Ökomastbetrieb geschickt, um die Lebenshaltungskosten der Gans zu decken. Das ist damals total durch die Medien gegangen. Man kennt die berühmten Sommerloch-Geschichten, aber zu Weihnachten sind die Medien auch sehr dankbar, wenn sie da herzige, gefühlige, schöne Tiergeschichten haben. Deswegen ist es auch richtig durch die Decke gegangen. Allerdings ging es dann weiter. 2005, ihr werdet es alle wissen, wurde dann nämlich Angela Merkel Bundeskanzlerin. Und da war es dann vorbei mit den Unterhaltschecks für Doretta. Das wurde dann abgeschmettert vom Kanzleramt und mit der Begründung, naja, das wäre halt von Gerhard Schröder und Angela Merkel hat damit nichts mehr zu tun. Wie sollte es jetzt aber mit Doretta weitergehen? Die war zum Essen schon zu alt. Und dann kam sie in einen Streichelzoo, der von einem Verein betrieben wird. Und dieser Streichelzoo ist an ein Altenheim angeschlossen. Und der Sinn davon ist, dass die älteren Menschen, also die Bewohner des Altenheims, mit diesen Tieren Kontakt haben, gegen Einsamkeit und so weiter. Coole Sache. Doretta war allerdings wohl nicht ganz so verträglich und hat die Bewohnerin...
Ich dachte gerade, eine Gans, die kann ja auch schon ein bisschen aggressiver sein.
Nicht so ein
sein.
Streicheltier eigentlich, ne? Die hat auch öfter mal gebissen, scheinbar.
Ja.
Vielleicht dann eher zum Tiere beobachten. Also, damit hätte es eigentlich vorbei sein können, ja? Gans wurde begnadigt, kommt in den Streichelzoo. Alles ist schön. Es war allerdings erstaunlicherweise ein Winterloch-Weihnachtsthema, das die deutschen Medien sehr lange beschäftigt hat. 2001, ein Jahr später, kam nämlich erstmal raus, dass Doretta eigentlich überhaupt keine Doretta ist, sondern ein Ganter, also eine männliche Gans. Und als sie dann später im Streichelzoo beim Altenheim gelandet ist, wurde er von den Bewohnern auch Schröder getauft. Sehr kreativ nach seinem Retter.
Passt ja auch so ein bisschen.
Ja. Und dann 2007 gab es schon wieder Schlagzeilen. Da hat nämlich Schröder, also der Ganter Schröder, in der Überschrift hieß es dann geheiratet. Er hat also die Gänsedame seines Herzens kennengelernt, die dann von den Bewohnerinnen auch prompt Angela getauft wurde. Also von da an sind Angela und Schröder gemeinsam durch den Streichelzoo gewackelt. Zumindest bis 2009. Da ist Schröder schließlich im Alter von 10 Jahren gestorben. Ob er ausgestopft wurde, ist mir gar nicht bekannt. Ich glaube nicht, leider. Und scheinbar werden Gänse so 15 Jahre alt, also er ist etwas vor seiner Zeit gegangen. Hatte aber bis dahin ein, zumindest in den Medien, sehr bewegtes Leben. Und ich fand es einfach eine nette kleine Geschichte. Ganz wurde gerettet. Ich habe in einem Artikel gelesen, vor der Bratpfanne, da habe ich gedacht, okay, der Redakteur hat noch nie eine Gans zubereitet.
Was für eine riesige Pfanne das sein muss.
Mit riesigem Deckel.
Ja.
Genau. Und danke an der Stelle.
Unten schwarz und unten oben hoch.
Ich nehme an, dass, ich weiß nicht, ob der Kanzler selbst die Gans zubereitet hätte. Ich nehme an, nein. Genau, danke an der Stelle an eine sehr treue Hörerin, Nicoletta, die hat uns die Gans Doretta-Schröder als Tier auch vorgeschlagen.
Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Auch wenn natürlich Schröder in letzter Zeit, ja, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, glaube ich. Dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Tier. Und wir verlassen aber die Bundesrepublik Deutschland und gehen nach Südafrika. Im Jahr 2016 ist da ein Schwein auf einer industriellen Schweinefarm vom Schlachter gerettet worden. Die Künstlerin Joanne Lefson nimmt die Sau damals bei sich auf und sie stellt dann fest, dass dieses Schwein im Stall erstmal Radau macht und Dinge umwirft oder an Sachen herumknabbert. Aber eine Sache, die im Stall herumliegt, lässt das Schwein in Ruhe. Das sind die Pinsel der Künstlerin. Und Lefson hat sich dann gefragt, ob das Schwein nicht vielleicht auch was mit dem Pinsel anfangen kann. Also hat sie dem Tier einfach mal einen Pinsel und Farbe gegeben und mit ihm trainiert zu malen. Also sie hat die Farben ausgewählt und das Schwein hat dann den Rest erledigt auf der Leinwand sozusagen. Es gibt da sehr viele Videos im Netz, wo man sich das anschauen kann. Das heißt, das Schwein läuft zum Farbeimer, holt den Pinsel raus und beginnt dann wild auf der Leinwand herumzumalen.
Okay, es nimmt den Pinsel also auch selbst. Das ist cool.
Es kann den Pinsel selbst nehmen, ja. Aber der steckt quasi schon in der ausgewählten Farbe. Mhm. Also sie wählt die Farbe aus. Sie schaut dann auch zu, lässt das Tier malen und im Zweifelsfall unterbricht sie es zum Beispiel, wenn sie irgendwie eine Form entdeckt, die das Schwein da gerade malt, die für das menschliche Auge irgendeine Bedeutung haben könnte oder hat.
Ich dachte, wenn das Schwein anfängt, die Farbe zu fressen oder so.
Nee, sondern wenn sie sagt, oh, da kommt hier gerade was mit Bedeutung raus, das wird gerade der ganz große Wurf, dann nimmt sie dem Schwein den Pinsel wieder weg. Und so schaffen die beiden dann Bilder. Und am Ende werden die dann vom Schwein signiert mit seiner Nasenspitze. Oh. Jetzt habe ich auch eine Frage an dich. Wie würdest du ein Schwein nennen, das malt?
Also ich meine, der lausigste Klischee-Name, der mir sofort einfällt, ist natürlich Picasso. Aber...
Was, so einfach? Oh.
Damit wollte also, ich jetzt natürlich Schwein, beleidigen, der das Schwein so genannt hat.
Dieses Schwein, beziehungsweise die Sau, heißt Picasso. Und es ist ja für unsere HörerInnen nichts Neues, dass ein Tier, das Dinge macht wie ein Mensch oder scheinbar macht wie ein Mensch, also ein Tier, das man gut vermenschlichen kann, dann auch viele Menschen interessiert und auch die Medien interessiert. Wir hatten bei uns im Podcast zwar, glaube ich, noch kein Tier, das malt, aber solche Geschichten gibt es natürlich auch immer wieder mit unterschiedlichen Tieren. Und wie bei sehr vielen dieser malenden Tiere haben dann ganz viele Medien über Picasso berichtet, also BBC, CNN, Spiegel, ZDF zum Beispiel. Und dann ist noch etwas passiert, und zwar etwas, was vielleicht ein bisschen zurück erinnern lässt an unsere andere Schweinefolge, die wir hatten, und zwar an Luise, das Polizeischwein. Mhm. Die hat es ja ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Wer wissen will, warum, kann sich da Folge 13 unseres Podcasts anhören. Und auch Picasso hat es ins Guinness-Buch geschafft. Am 13. Dezember 2021 wurde nämlich ein Bild von der Sau für umgerechnet knapp 24.000 Euro verkauft. Und das war das bislang teuerste von einem Tier gemalte Bild, das je verkauft wurde.
Ich wollte dich noch fragen, kann man diese Bilder kaufen? Wenn ja, was kosten die? Aber okay, ist nicht mein Budget.
Also man kann, soweit ich weiß, immer noch Bilder von dem Schwein kaufen. Also Bilder, die das Schwein gemalt hat, nicht Fotos von dem Schwein. Und die gehen nicht alle für 24.000 Euro weg. Also da geht's um den hohen dreistelligen oder um einen niedrigen vierstelligen Bereich, eher so 1.000, 1.500 Euro oder so, glaube ich, umgerechnet. Also das ist schon was, wenn man Kunst sehr, sehr wertschätzt, was man sich überlegen kann, wenn man das Geld gerade rumliegen hat.
Wenn es seinem Namensgeber folgt, wird es ja auch nach dem Tod des Schweins noch sehr an Wert steigen, die Kunst.
Ja, das weiß ich nicht, weil dann kann man natürlich keine lustigen Videos mehr mit dem Schwein aufnehmen. Also da wäre ich mir nicht sicher. Picasso war übrigens auch die erste nichtmenschliche Künstlerin, mit deren Kunstwerken es eine Ausstellung gab. Die Werke der Sau sind ausgestellt worden. Und sie hat auch eine Uhr des Uhrenherstellers Swatch designt. Das Modell heißt Flying Pig by Miss Picasso.
Okay, sie malt Schweine, das ist schön.
Naja, ich weiß nicht, es ist kein Schwein, glaube ich, drauf zu sehen, aber ist halt vom Schwein gemalt. Gut. Wir lachen schon wieder ziemlich viel, ist natürlich wieder so eine Geschichte, wo mit einem Tier nicht so super viel, aber doch ein bisschen Geld verdient wird. Die Bedingungen sind aber, soweit man das zumindest aus der Ferne sagen kann, anders als bei vielen anderen Tieren. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt zurückdenken an die Folge über Mike, den fast kopflosen Hahn, in Folge 15, das waren schon extrem kritikwürdige Bedingungen, unter denen da mit dem Tier Geld verdient wurde. Und bei Picasso ist es aber eher ein Fall, wo das Tier halt gerettet wurde. Und an der Leinwand steht und da ein bisschen rumpinselt, was für das Schwein vermutlich ja auch eher Unterhaltung ist.
Ich glaube, man könnte es schwer dazu bringen, das zu machen, wenn es überhaupt keine Lust darauf hätte.
Ja, könnte man wahrscheinlich schon, aber das ist auch trainiert worden einfach mit Essen, das Schwein. Also es hat einfach eine Belohnung bekommen, wenn es gemalt hat. Ja. Besser als geschlachtet zu werden, ist es für Picasso wohl auf jeden Fall gelaufen.
Ja.
Worüber man natürlich streiten kann, ist der Wert der Kunst, die dabei am Ende rauskommt, also ob diese Bilder wirklich ein paar tausend Euro wert sind. Aber wer es haben will, ja, kann es sich kaufen.
Das regelt die Nachfrage. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich eine anerkannte Kunstkritikerin wäre. Was wissen wir schon, Moritz?
Das war auf jeden Fall meine Geschichte zum malenden Schwein aus Südafrika.
Schön, ich bin sehr froh, dass es eine schöne Schweinegeschichte ist und keine, es wurde dann am Ende doch geschlachtet. Cool. Ja, ich muss jetzt mir gleich unbedingt Bilder angucken von Picasso.
Werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken.
Klar. Dann geht's weiter mit talentierten Tieren. Zuvor habe ich aber nochmal eine Frage an dich. wenn ich sage, die Kultshow im deutschen Fernsehen mit dem über Jahrzehnte, mit dem am schlechtesten angezogenen Moderator, welche ist es?
Wetten, genau. Das?
Das war leicht. Erinnerst du dich, hast du es geguckt, erinnerst du dich an irgendeine Folge besonders?
Ich habe ziemlich viel Wetten, das als Kind geguckt. Mhm. Ich überlege gerade, an was ich mich besonders erinnere, weiß ich nicht. Also ich erinnere mich auch an relativ viel.
Das Senfbad, weiß ich noch, als Thomas Gottschalk in Senfbaden muss, das war sehr eklig.
Nee, daran erinnere ich mich nicht.
Hat eine Stadtwette verloren, ja. Und dann diese doofen Brillen, die immer aufhaben mussten, die aussahen wie Lakritzschnecken.
Ich erinnere mich natürlich, es gab eine Folge, in der eine, ich glaube, eine blinde Frau hat, ich weiß nicht genau, wie Farben gefühlt oder irgendwie so. Mhm. Und dann wurde ihr im Nachhinein vorgeworfen, sie hätte das gesehen und dann ist Thomas Gottschalk da nochmal extra hingefahren und sie haben dann der blinden Frau diese Brille aufgesetzt, weil die Leute halt gedacht haben, ja, die hat doch bestimmt geschummelt und sie hatte aber nicht geschummelt. Was aber vielleicht auch davon hergerührt ist, dass es ja mal einen Farbenschmeckbetrug bei Wetten, dass gab vor, ich glaube, lang vor unserer, bevor wir ferngeschaut haben.
Okay, siehste, ich bin gar nicht, so tief bin ich gar nicht drin in der Materie. Ich weiß nur, dass irgend so ein Strumpfhosentyp, glaube ich, mal geschummelt hat. Ja, in so eine, naja, nicht wirklich eine ähnliche Richtung, aber das Tier, um das es heute geht, dem wurde auch vorgeworfen, dass es alles nur ein Trick ist. Es geht um den Border Collie Rico. Der ist 1999 Wettkönig geworden und ich habe die Folge tatsächlich gesehen, das ist jetzt nicht gelogen, ich habe mich daran dann auch wirklich noch erinnert, als ich mir Tiere überlegt habe für hohe Tiere. 1999, da war ich sehr jung, aber ich weiß es trotzdem noch, weil ich war einfach sehr hundebegeistert. Und was hat Rico gemacht? Wir wissen wahrscheinlich alle, Border Collies sind sehr, sehr schlaue Hunde, die werden eigentlich zum Schafehüten eingesetzt. Die können selbstständig Herden hüten. Dazu haben die in Deutschland meistens wenig Gelegenheit und man sollte diese Hunde anders beschäftigen, damit sie nicht intellektuell verkümmern. Mhm. Und das hat Ricos Frauchen auch getan und hat dem Hund beigebracht, aus damals über 100 Kuscheltieren das rauszusuchen, das sie ihm nennt. Also er konnte die Namen dieser Kuscheltiere und dann das Richtige raussuchen. Also das war damals so wie so eine Mini-Zirkusmanege aufgebaut, so rund. Da lagen die ganzen Stofftiere auf so einer kleinen Erhöhung. Und dann sagt das Frauchen, Rico, wo ist das Pokémon? Und Rico sucht aus über 100 Kuscheltieren ein Pikachu-Plüschtier heraus. Das hat er 4-mal hintereinander in der Sendung richtig gemacht. Also er hat keinen einzigen Fehler gemacht dabei und ist dadurch Wettkönig geworden. Und danach ist ein richtiger Hype um ihn entstanden. Er hatte weitere TV-Auftritte, Zeitungsradioberichte. Der war sehr präsent in den Medien, der Rico. Und ganze 11 Jahre später ist ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung erschienen, in dem es heißt, Rico hat am Schluss über 250 Namen von Kuscheltieren gekannt und habe sie zielsicher aus einem riesigen Haufen in der Wohnung von seinem Frauchen raussuchen können. Und als er damals im Fernsehen war, wurden natürlich auch immer dann Experten und Expertinnen eingeladen und viele waren sich sicher, das ist irgendwie ein Trick. Das erinnert jetzt sehr stark an Folge 16 von Hohe Tiere, an Hans, das kluge Pferd, das angeblich rechnen konnte und am Ende war es nicht ganz so schlau, aber trotzdem schlau. Man hat dann rausgefunden, Hans kann halt Körpersprache total gut lesen. Und um sicherzustellen, dass Rico wirklich so schlau ist, haben tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Max-Planck-Institut in Leipzig 3 Jahre mit ihm geforscht. Und das Ergebnis, Rico versteht tatsächlich die gesprochenen Worte. Er muss dafür also selber nicht sprechen können. Das war eine wichtige Erkenntnis. Ein Geschöpf muss nicht selbst sprechen können, um gesprochene Worte zu verstehen. Und was besonders erstaunlich war, also einerseits ist natürlich ist eine krasse Leistung, dass man ihm ein Kuscheltier zeigen kann und sagen kann, das ist ein Schneemann und dann sucht er beim nächsten Mal den Schneemann raus. Aber was Rico auch konnte, wenn da jetzt 100 Kuscheltiere lagen, die er kannte schon und eins war dabei, das er nicht kannte und dessen Namen er noch nie gehört hatte, dann konnte er es trotzdem zielsicher heraussuchen, wenn er zum ersten Mal den Namen gehört hat. Er konnte also logisch kombinieren, dass es sich bei dem unbekannten Wort um dieses unbekannte Stofftier handeln muss. Und das war neu, das hat man bis dahin nicht gedacht, dass Tiere sowas können. Abgesehen von dieser logischen Denkleistung war auch sein Gedächtnis sehr gut. Er konnte sich so einen Stofftiernamen bis zu vier Wochen merken, auch wenn er es zwischendurch nie gesehen hat und nie gehört hat. Und die Forschenden haben ihm daher das Intelligenzniveau eines 3-jährigen Kindes bestätigt. Also das war damals für die Tierforschung oder halt die Forschung an tierischer Intelligenz sehr wichtige Erkenntnis. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich nicht mit jeder Hunderasse funktioniert und dass Rico wahrscheinlich auch ein besonders intelligentes Exemplar ist. Aber ich finde es trotzdem sehr, also ich weiß nicht, ob ich mir 260 Kuscheltiere merken könnte.
Also ich glaube, ich würde es nicht hinkriegen.
Also es erinnert eine Geschichte vom klugen Hans mit dem Unterschied, dass dieses Tier wirklich so schlau war, wie man dachte, und er nicht einfach nur auf geheime Gesten oder so etwas reagiert hat. Und mittlerweile sammelt Rico natürlich längst Kuscheltiere im Hundehimmel. Und es gab auch bisher in Deutschland zumindest keinen vergleichbaren Hund, der so eine Leistung zumindest öffentlichkeitswirksam vollbringen konnte.
Ja, krasse Geschichte. Und Rico habe ich auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Aber ich glaube, so früh habe ich auch nicht Wetten, dass geschaut. Ich glaube, damals hatten wir, also zumindest wir Kinder, gar nicht Zugriff auf einen Fernseher mit Empfang. Wir hatten da nur Videokassetten.
Ah, wir hatten nur die berühmten 3 Programme, aber das hat ja gereicht.
Ich finde es super, wie unterschiedlich die 4 letzten Tiere sind, die wir hier vorstellen.
Schön, ne?
Weil jetzt kommt nochmal eine völlig andere Geschichte. Und die beginnt am 18. Mai 1966. An diesem Tag erhält die Wasserschutzpolizei in Duisburg eine Nachricht per Funk, die ziemlich ungewöhnlich ist. Die Besatzung eines Tankschiffes meldet sich da nämlich bei der Polizei und die teilt mit, dass da im Rhein ein Wal gesichtet wurde.
Okay.
Im Medienbericht hieß es dann später, dass die bei der Wasserschutzpolizei erstmal davon ausgegangen sind, dass diese Schiffsbesatzung einfach zu viel getrunken hat. Und dann halt irgendwie da von Walen im Rhein rumfabuliert. Die Kontrolle vor Ort hat dann aber schnell gezeigt, die waren nicht betrunken, sondern im Rhein.
Schön.
Sehr schön. Ist tatsächlich ein Wal geschwommen.
Also jetzt so ein Walwal oder eher so ein Schweinswal? Oder ein
also was die Polizei dort gesehen hat, als sie angekommen ist, war ein 4 Meter langer weißer Beluga. Boah. Kein riesiger Wal, aber ein großer Wal. Belugas, das sind diese, wer es jetzt nicht weiß, diese weißen Wale mit der runden, dominanten Stirn und dem relativ kurzen Maul. Mhm. Und die haben keine Finne am Rücken. Und normalerweise leben diese Weißwale in arktischen und subarktischen Gewässern. Das heißt, der Wal war nicht nur hunderte Kilometer vom Meer entfernt, sondern er war noch viel, viel weiter von seinem gewöhnlichen Lebensbereich entfernt. Und er ist im Süßwasser rumgeschwommen, statt im Salzwasser. Ja. Es gab dann logischerweise schnell Befürchtungen, dass er da nicht lange überleben kann vielleicht. Und dann wurde der Duisburger Zoo alarmiert. Der hatte zu dem Zeitpunkt einen neuen Direktor. Und dieser Zoodirektor war, so wie man es zumindest nachlesen kann, ziemlich begeistert auf eine gewisse Art und Weise, weil er die Idee hatte, diesen Wal fürs neue Delfinarium im Zoo zu fangen.
Mhm, natürlich.
Im Spiegel unter anderem kann man dann zum Beispiel nachlesen, dass der Zoodirektor damals versucht hat, den Wal mit Tennisnetzen zu fangen. Die haben sie dann da so zwischen Boote gespannt und dann haben sie den Wal verfolgt. Und der ist halt einfach abgetaucht, jedes Mal, wenn das Netz hinter ihm war. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann gab es noch die Idee, ihn mit einem Seil zu fangen, quasi mit einem Lasso um seinen Kopf.
Professionell alles auch. Also
super, super geniale Idee, hat nicht funktioniert. Und auch Betäubungsmittel zum Beispiel haben nichts gebracht. Der Wal soll zwar mit einem Betäubungspfeil getroffen worden sein, aber das Mittel war dann wohl falsch dosiert oder der Treffer nicht gut genug. Auf jeden Fall ist er nicht müde geworden. Und bei dieser ganzen Jagd ist dann sogar ein Landesmeister im Bogenschießen zum Einsatz gekommen. Der sollte den Wal dann treffen mit einem Pfeil, an dem eine Boje hängt, zumindest, aber auch das hat nicht geklappt. Das heißt, auf der einen Seite, da wurde versucht, mehr oder weniger professionell dieses Tier zu fangen. Natürlich haben sich aber auch sehr, sehr viele Menschen für den Weißwal interessiert. Also das Rheinufer war schon da von Anfang an voll mit Schaulustigen, die den Wal unbedingt sehen wollten. Und auch das mediale Interesse war in dem Fall groß, als wurde weltweit darüber berichtet, oder zumindest also in Europa und den USA. Und wie immer, wenn so intensiv über ein kurioses Tier berichtet wird, hat es natürlich nicht lange gedauert, bis jemand einen Namen für den Wal gefunden hat. Und weil du vorhin so gut geraten hast, lasse ich dich einfach nochmal raten. Oh. Wie nennst du den Wal, der im Fluss gejagt wird?
Boah.
Von einem übereifrigen Zoodirektor.
Ja, hier, ja, ne, eigentlich Willy. Also hier wegen Free Willy. Sorry.
Oh, das ist super, weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Niederlanden wurde er Willy
Ach,
genannt.
Ach schön, immerhin.
Aber in Deutschland wurde er Moby Dick
Ach,
genannt.
Ach so, natürlich. Oh Gott, ja.
Weil dann das auch so ein bisschen, also es wurde tatsächlich in den Zeitungen teilweise so ein bisschen geschrieben, dass halt der, in Anführungsstrichen, böse Zoodirektor da den freiheitssuchenden Wal jagt, ja. So wie es, also so ähnlich wie in Moby Dick in der Geschichte im Roman.
Klar, Geschichten brauchen einen Schurken.
Der wurde tatsächlich viel so als dieser Schurke dargestellt. Es gab aber sehr viele Menschen, die diese Jagd überhaupt nicht toll fanden und die dafür waren, dass man halt irgendwie eher dafür sorgt, dass der Wal halt wieder ins Meer zurückkommt. Mhm. In den Niederlanden eben zum Beispiel, wo er dann, glaube ich, Willy hieß, gab es richtig Proteste gegen diese Jagd. Die Methoden der Waljäger im Rhein wurden dort als barbarisch bezeichnet. Die Bild-Zeitung, die auch sehr intensiv berichtet hat, Natürlich. Hat dann sogar getitelt, dass man den Zoodirektor verhaften soll. Und diese ganze Jagd auf den Wal, dann wieder nicht Jagd auf den Wal, die Proteste dagegen, die Schaulustigen, die am Ufer standen, das hat sich alles über Wochen gezogen. Also der Wal ist den Fluss hoch und runter geschwommen. Und am 13. Juni hat eine Bundespressekonferenz in der damaligen Hauptstadt Bonn unterbrochen. Man muss sich das so vorstellen, Moby Dick, also der kleine Beluga Moby Dick, ist durch Bonn geschwommen und es war gleichzeitig Bundespressekonferenz, aber plötzlich waren die Presseplätze leer, weil die ganzen Journalistinnen und Journalisten sind natürlich zum Rhein,
geil,
um diesen Wal zu sehen.
Wen interessiert Politik, wenn es einen Wal im Rhein gibt?
Genau, da war das Interesse an der Politik dann kurz mal zweitrangig. Was sich natürlich auch in der ganzen Zeit viele gefragt haben, ist, wie Moby Dick da überhaupt hingekommen ist. Also wie hat er diese hunderten Kilometer zurückgelegt und hat er auch irgendeinen Grund, das zu tun? Mhm. Später hat sich gezeigt, dass er vermutlich nicht diese ganze Strecke selbst geschwommen ist, sondern dass er wohl ein gefangener Wal war, der auf einem Schiff transportiert wurde. Der sollte offenbar in ein Ozeanarium gebracht werden. Und bei einem starken Unwetter ist er wohl von Bord gespült worden vor der Küste Englands.
Okay.
Und dann ist er quasi von dort aus versehen im Rhein gelandet.
Der muss mega verwirrt gewesen sein.
Und was man natürlich auch gesehen hat, weil er so lange im Fluss war, die Wasserqualität, die war da nicht so ideal. Erst recht nicht für den Wal. Mhm. Und er hat dann so Flecken auf der Haut bekommen, richtig. Mhm. Kurz nach dem Besuch in Bonn hatte Moby Dick aber dann offenbar genug von seinem Ausflug im Rhein und am 16. Juni ist er zum letzten Mal gesehen worden und zwar als er wieder das offene Meer erreicht hat.
Ah, hat das geschafft, das heißt, wie schön.
Er hat es geschafft, Moby Dick war am Ende wieder frei im Ozean und danach hat man, soweit ich weiß, nie wieder was von ihm gehört.
Wie hieß der? Captain Ahab. Ahab, Captain Ahab hat ihn nicht erwischt.
Ja, der hieß Dr. Gewalt.
Oh, nein.
Doch.
Voll der Rappername. Schön. Das ist...
Ich glaube, es war dann in der Bild-Zeitung, da hieß es dann auch, verhaftet Dr. Gewalt als Aufruf in der Überschrift.
Ja, also ganz ehrlich, da ist man doch als Bildredakteur so happy, man muss gar nichts mehr machen. Das ist alles schon da.
Ja, ich glaube, man muss natürlich im Nachhinein auch so sagen, der war halt vermutlich der Einzige vor Ort, der sich auch nur annähernd damit ausgekannt hat, was da für ein Tier unterwegs ist. Und also so wie man es nachlesen kann, wurde ziemlich viel auf dem herumgehangen. Ja. Obwohl er auch zum Beispiel gesagt hat, also er hat auch davor gewarnt, dass diese Wasserqualität zum Beispiel zu schlecht ist und für das Tier ein Problem sein könnte.
Ich meine, außer ihm hatte ja scheinbar auch keiner einen Plan, was man mit dem Tier machen soll.
Ja, genau, also der Rest hat halt einfach eher drauf gesetzt, abzuwarten. Es gab, glaube ich, auch Versuche, das Tier dann rauszutreiben, aber das hat auch nicht funktioniert.
Aber schön. Schön, gut ausgegangen. Nette Geschichte. Weil so viele schöne Wahlgeschichten haben wir nicht.
Ja, aber ich dachte, es muss vielleicht auch mal sein. Ja. Also, wenn ihr schlimme Wahlgeschichten hören wollt und sie noch nicht kennt aus unserem Podcast,
Folge 26
die gibt's ja auch.
Mit Keiko.
Unter anderem.
Und Tilikum.
Ja, und damit wären wir dann echt am Ende. Nicht nur dieser Folge, sondern dieses Podcasts.
Oh Gott, jetzt tut's schon ein bisschen weh, muss ich sagen.
Ja. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Vielen Dank an alle, nicht nur jetzt, die diese Folge gehört haben, sondern an alle, die uns in den vergangenen 2,5 Jahren abonniert haben, die uns weiterempfohlen haben, die uns bewertet haben, die uns geschrieben haben. Wir haben echt immer wieder Nachrichten gekriegt von Leuten, die sich freuen, die den Podcast gerne hören, die uns geschrieben haben, wo sie es hören. Vielen, vielen Dank dafür. Alle Folgen von uns gibt es natürlich auch weiterhin trotzdem zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts, in anderen Podcast-Apps und auf pinguinpod.de. Und da findet ihr auch unsere Kontaktinfos, falls ihr uns irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen erreichen wollt. Die Seite wird nicht verschwinden.
Genau. Und Moritz könnt ihr auch weiterhin noch in einem Podcast hören, wenn euch da nach der Sinn steht, oder? Schon in mehreren, mindestens in einem. Nämlich von der Südwestpresse, unter anderem Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Sehr zu empfehlen. In ganz alten Folgen kann man mich auch noch hören.
Das wissen wahrscheinlich viele nicht, dass das hier nicht unser erster Podcast zusammen war, sondern dass wir eigentlich mit True Crime zusammen angefangen haben.
Stimmt, ja. Ach, damals, als ich noch bei der Südwestpresse war. Ja, wie gesagt, es ist nicht aller Tage Abend. Wir sind weiterhin sehr große Podcast-Fans. Wenn es irgendwann mal wieder was von uns zusammen gibt oder auch alleine unter der Pinguin-Pod-Flagge, dann erfahrt ihr es als Erste. Auch ich möchte mich bedanken für eure Treue, für eure coolen Nachrichten. Es hat immer großen Spaß gemacht, diesen Podcast zu produzieren.
Und weil es die letzte Folge ist, gibt es natürlich auch nochmal gleich in voller Länge unsere Outro-Musik.
Oh ja, das muss sein. Ja gut, dann würde ich sagen, mach mal keinen Staatsakt raus und sagen tschüss, bis irgendwann.
Ciao.